Hallo, ich bin Christian Modemann, Jesuit, Priester, Lehrer und hier aus Hamburg.
Und ich bin Christian Busemann, Fernsehautor, Journalist und wir sprechen über Themen des Glaubens aus unserer Lebenswelt, aus unserem Alltag, ausgehend von eigenen Erfahrungen oder Fragen. Und wir starten wie immer mit einem Gebet.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe. Gib mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle. Amen.
Amen. Schönes Gebet, ein mir sehr bekanntes Gebet und passt auch ganz gut zum heutigen Thema des Podcasts.
Ich glaube auch, es ist von Franziskus, ja, du hast es wieder erkannt.
Ja. Ja, natürlich.
Von Assisi, ja.
Ja, das ist tatsächlich das Gebet, das ich auf meiner Pilgerreise auf dem Franziskusweg auswendig gelernt habe. Das war sozusagen teilweise meine Tagesaufgabe.
Mhm.
Und dann ist es mir tatsächlich auch am Ende gelungen, dass ich es dann ein Stück auswendig konnte. Ich habe aber auch zwischenzeitlich manchmal auch nur über manche Sätze sinniert und die dann mitgenommen den Tag.
Ist ganz schön herausfordernd, finde ich, dieses Gebet. Vielleicht können wir am Ende nochmal drüber sprechen, wenn was da draus geworden ist, so jetzt in der nächsten halben Stunde.
Der Papst hat ja für 2025 ein heiliges Jahr ausgerufen. Es fühlt sich dann gleich irgendwie nach Wallfahrt, Ablass und lauter mittelalterlichen Dingen an. Scheint zumindest so. Hat das heute eine Bedeutung? Und wenn ja, welche genau?
Ich glaube, dass das tatsächlich für heute noch eine Bedeutung hat, in diesem Sinne, dass heilig ja nur Gott eigentlich ist. Und heiliges Jahr bedeutet ein Jahr zu leben in einer besonderen Ausrichtung. Wir bestehen am Beginn der Fastenzeit, gerade im Blick auf Ostern. Und das ist ein guter Moment, sich nochmal Gedanken zu machen, sozusagen. Was will ich eigentlich? In welcher Richtung kann es weitergehen? Was ist meine Ausrichtung? Was ist mein Sinn? Und da kann uns dieses heilige Jahr helfen. Und wenn wir auf diese Spur kommen, was das eigentlich bedeutet, dass es dieses Jahr so besonders macht, dieses Jahr 2025, denn das ist ja im Grunde die Grundaussage. Heilig ist etwas Besonderes, etwas, was anders ist als das ganz Normale, der ganz normale Alltag. Und das soll aber mittendrin im Alltag sein, denn es ist ja unser Jahr, das, was du lebst in deinem Alltag und was ich lebe in meinem Alltag mit der ganz normalen Arbeit und den Begegnungen, wie kann das heilig sein? Wie kann das heilig werden oder ein besonderes Jahr für uns werden? Ja, das ist die Frage.
Und ist es denn auch der Impuls, dass man jedes Jahr zu einem heiligen Jahr machen sollte? Für sich selbst?
Ich glaube, das geht am Ende nicht ganz auf, weil wir schon den Unterschied brauchen. Wenn nur Licht ist, ist kein Schatten mehr, so in diesem Sinne. Aber die Perspektive, dass tatsächlich nicht nur zu besonderen Zeiten sowas braucht, das ist schon da. Aber es ist auch gut, was wir haben letztes Mal über den Sonntag gesprochen. Mhm. Wenn die Woche nur Sonntage hat, dann geht's auch nicht.
Mhm.
Und diese Unterschiede sind schon ganz gut zu machen und trotzdem immer wieder probieren, auch was Besonderes draus sich schenken zu lassen in diesem Sinne. Diese Frage, was ist das denn eigentlich heilig? Die ist ja gar nicht so einfach. Du merkst, ich bin ein bisschen am Suchen auch, das zu beschreiben. Was ist eigentlich heilig? Was bedeutet das? Was ist dir eigentlich heilig, Christian? Mhm. Gibt es für dich besondere heilige Zeiten, heilige Orte, irgendwie sowas?
Es gibt heilige Zeiten, das ist früh morgens, nach dem Aufstehen und das Gebet. Da habe ich zwei Varianten oder zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, unten in meinem Arbeitszimmer habe ich das Kreuzbild von San Damiano und dort zu beten. Je nachdem, welche Gebetsform ich dann in der Phase auch praktiziere. Und die andere Variante ist die, dass ich im Garten eine Gebetskapelle gebaut habe. Und zwar habe ich aus dem Spielhaus meiner Kinder mit einem befreundeten Architekten eine kleine Gebetskapelle gebastelt. Sieht so ein bisschen aus wie ein wie so ein Plumpsklo, ehrlich gesagt, weil es jetzt so eine Holzhütte ist, wo du nur drin sitzen kannst tatsächlich. Also auch nicht richtig sitzen, sondern mit dem Kissen auf dem Kissen hocken. Das habe ich aber tatsächlich, also es war mal ein Pippi-Langstrumpf-Spielhaus und mit dem Architekten in zwei Arbeitsschritten sozusagen umgebaut. Und Da habe ich auch ein Jesusbild. Ich habe unterschiedliche San Damiano-Kreuzbilder, habe ich da. Und dort gehe ich dann manchmal früh morgens rein, verschließe die Tür, höre schon das Vogelgezwitscher, bin also ganz nah mit der Natur und bete. Und das ist für mich auch eine heilige Zeit und auch ein heiliger Ort geworden.
Herzhausen sozusagen.
Genau. Und
die Herzensstunden.
Ja, ich weiß nicht ganz genau, ob das dann heilig ist. Man sagt es so, heilige Zeit, das ist mir heilig, mit meiner Familie am Sonntagmorgen zu frühstücken. Es ist mir heilig, meinen Sport zu machen. Es ist mir wichtig. Ich würde das nicht als heilig. Ich glaube, bei heiligen Orten kann ich noch ganz viel weiter erzählen und noch viel mehr aufzählen und was mir noch alles wichtig ist in meinem Leben. Aber ich glaube, das ist erstmal meins. Und wie ist es bei dir?
Ja. Ja. Es gibt für mich auch wichtige heilige Orte. Orte, an denen ich mit Gott in Beziehung gekommen bin. Das können Orte sein, wo ich Menschen getroffen habe. Zum Beispiel in Taizé. Das ist für mich so ein heiliger Ort, wo ich auch gemerkt habe, dass andere den Weg zu Gott suchen und finden. Und dann fällt es auch für mich leichter. Das können aber auch ganz besondere Orte sein, an denen ich eine Erfahrung gemacht habe im Gebet, zum Beispiel in den Exerzitien. Das sind für mich heilige Zeiten. So jedes Jahr eine Woche, so eine Schweigeretreat, ja, so eine Zeit, sich zurückzuziehen und einfach für das Gebet Zeit zu nehmen. Und dann ist es dieser Ort, dieser Schemel, auf dem ich da sitze, diese Ecke mit dem Kreuz, ganz ähnlich wie bei dir. Genauso habe ich aber manchmal auch so eine Erfahrung von Ehrfurcht und von Größe Gottes, wenn ich zum Beispiel in den Bergen bin beim Wandern. Da habe ich so Erinnerungen an zwei, drei Ecken, wo ich Ausblicke hatte, wo ich so nur da stand und dachte, wow, also wo mich Gottes Schöpfung so angesprochen hat, die Natur auch. Also Orte, an denen deutlich wird, dass wir mehr sind als nur jetzt hier Materie und irgendwie chemische Substanzen, die da zusammengesetzt sind und hier auf dieser Erde irgendwie überleben. Das sind für mich besondere Orte und ich glaube, es ist gut, dass es diese Unterscheidung gibt, dass es dieses Herausgehobensein aus dem Alltag auch gibt, obwohl es natürlich für den Alltag wichtig ist. Mhm. Ich habe mal gehört, dass jüdische Familien dieses Heiligen ganz normal im Alltag sozusagen auch benutzen, wenn sie sagen, heilige die Nachspeise. Also stell etwas von der Nachspeise zurück für morgen. Ja? Nimm etwas zur Seite für einen anderen Moment. Und das ist, glaube ich, die Bedeutung. Es hängt natürlich miteinander zusammen und trotzdem braucht es diese besonderen Orte, die auch geschützt sind. Wenn jeder in dein Herzhausen reintapern würde und die Tür aufreißt und irgendwas aus dem Alltag will, dann ist es nicht mehr dieser Ort. Und genauso sind Kirchen Orte, die in gewisser Weise diesen Schutz bieten und auch diesen Schutz brauchen. Ich versuche das immer deutlich zu machen. Also wenn ich in eine Kirche gehe, dass ich mir mit dem Weihwasser ein Kreuzzeichen, dass ich mir bewusst werde, wo ich bin. Natürlich ist diese Kirche ein Ort in meinem Alltag und trotzdem hat es diesen besonderen und geschützten Raum. Und ich glaube, dass da ein ganz tiefer Gewinn, auch eine ganz tiefe Weisheit für uns drin steckt, den wir manchmal so verloren haben, wenn alles irgendwie eins wird.
Jetzt haben wir beide unabhängig voneinander Momente, Orte, Eindrücke beschrieben, immer allein. Du stehst auf dem Berg und schaust und es ist für dich was Heiliges. Und bei mir, ich sitze in der Kapelle, ist heilig. Dem ist es verurteilt immer, dass man das nur alleine wahrnimmt oder gibt es heilig auch zusammen? Weil der Papst ruft ja das ein heiliges Jahr aus. Das sind ja alle aufgerufen.
Doppelte Antwort. Ich glaube zum einen, dass du nicht alleine bist, wenn du betest. Also so, das sowieso. Und dann erinnere ich mich auch an heilige Momente in großer Gemeinschaft. Einmal sogar an einen heiligen Moment mit über einer Million Menschen. Das war in Madrid beim Weltjugendtag. Ein Wochenende zum Abschluss auf diesem großen Flughafen, völlig überhitzt. Es war nur Beton und Sand und Steine. Die Leute sind alle kollabiert wegen dieser Hitze. Es war 35 Grad im Schatten, ich weiß es nicht. Und dann in der Sonne entsprechend mehr. Und dann zog irgendwann ein Gewitter auf, richtig Sturm und Regen. Und ich hatte sogar Angst um die Gruppe, mit der ich da unterwegs war, weil da so ein LKW in der Nebenstand, der plötzlich anfing zu wackeln. Da war so ein großer Bildschirm drauf montiert, der fing plötzlich an zu wackeln und ich hatte Sorge, dass der umkippt. Es war ein richtiger Sturm, die Zelte sind weggeflogen. Das ist legendär, dieses Ereignis. Und nach diesem Sturm kam tatsächlich die Stille. Und es war eine Anbetungszeit auf einem Feld, wo über 1 Million Menschen zusammen waren und die plötzlich in Stille waren. Mhm. Das ist auch so ein Moment, an den ich mich heute noch erinnern kann. Mhm. Wenn 1 Million Menschen schweigen, auch das kann ein heiliger Moment sein. Nicht nur, weil ich das nie für möglich gehalten hatte, sondern weil da eine Dichte und Erfahrung war, die man so im Alltag selten erlebt.
Ja, ich finde es sowieso immer wieder ein ganz bewegenden Moment, wenn du mit Fremden in einem Raum bist und alle schweigen. Ich finde, das hat sowieso schon etwas, wo ich eine ganz andere Wahrnehmung auf einmal entwickelt. Ich war jetzt am Wochenende in der Messe, in der Manresa-Messe, und es war die Eucharistiefeier war sozusagen über und danach ist es ja, kniet ja jeder nochmal und geht nochmal ins Gebet. Und dann kommt es zum Lied, dann wird ja nochmal gesungen. Das war auch genau so, wir haben gesungen und danach war auf einmal ein Schweigen. Es war gefühlt eine Ewigkeit, es waren wahrscheinlich irgendwie 3 Minuten. Aber das war ein ganz interessanter Moment und das habe ich ganz intensiv wahrgenommen. Ich sagte dann zu meiner Tochter, die mit war, Nachgang, das war so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, Gott war mit im Raum. Hat sie nicht so gesehen, aber ich habe es so gesehen.
Genau, ja. Es hat auch was mit Übung zu tun, glaube ich. Hat auch was damit zu tun, in dem Moment das auch genießen zu können oder irgendwie auch bei sich bleiben zu können und das gleichzeitig wahrzunehmen, was da geschieht. Aber wir versuchen diese Momente und es ist nicht leicht, weil es auch ein Kontrollverlust ist. Der Priester in dem Moment, wo er sozusagen zu einem Schweigen einlädt, gibt die Macht aus der Hand, weil jeder Depp, sag ich mal, da rumhusten oder aufstehen oder mit den Hufen scharren oder was auch immer kann und diesen Moment beenden. Es ist etwas, was nur gemeinschaftlich möglich ist, wenn alle sich dazu bereit erklären und das tatsächlich auch mittragen. Schweigen wird getragen von allen, die diesen Raum schützen. Und in diesem Sinne, finde ich, ist das ein ganz starkes Bild dafür. Das ist nicht irgendwie was, was man machen kann, sondern was geschieht dadurch, dass alle darin einwilligen und es mit auch tragen.
Ja, tatsächlich auch aktiv dazu beitragen, dass es auch in Schweigen bleibt und eben nicht dieses Gehuste. Ah, gut, das habe ich noch nie gesehen, das ist gut.
Und für die christlich-jüdische Tradition ist es eben ganz wichtig, dass es diese Zeiten gibt. Nicht nur den Sonntag sozusagen regelmäßig, sondern auch immer wieder Zeiten im Jahr, wie solche Fastenzeit. Und dann alle Jubeljahre, daher kommt die Tradition, alle 7 mal 7 Jahre, ein sogenanntes Jubeljahr, ein besonderes Jahr, das nochmal diesen Moment von Besonderheit dadurch kennzeichnet, dass es mit der Vergebung verbunden wird. Das Jubeljahr ist deshalb so toll, dass man darüber jubeln kann, weil es ein Moment ist, in dem vergeben wird, in dem Schuld vergeben wird. Also sämtliche Schulden, die man monetär angehäuft hat, werden auf Null gesetzt. Die Pachtverträge werden zurückgesetzt sozusagen. Das Land, was man an andere gegeben hat und so weiter, fällt an den Eigentümer zurück. Es wird nochmal neu begonnen. Und das ist natürlich tatsächlich ein Moment, den man nicht immer machen kann, aber immer wieder daran zu erinnern, dass was wir besitzen, gehört eigentlich nicht uns selber, sondern wir haben es geborgt, wir haben es von Gott geschenkt bekommen, anvertraut bekommen für eine bestimmte Zeit, um damit etwas zu machen und dann nochmal neu anzufangen. Das ist der Sinn von dem Heiligen Jahr, das dann im Mittelalter im Jahr 1300 zum ersten Mal ausgerufen, dann zunächst alle 100 Jahre, dann alle 25 Jahre und dann gibt es noch besondere heilige Jahre im 33. Jahr, um an das Sterben Jesu zu erinnern oder wenn wie 2016 ein Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen wird, auch das sind wieder besondere heilige Jahre, aber im Grunde verbindet sich eben diese Ehrfurcht oder diese Ausrichtung auf Gott mit dem Thema der Vergebung und der Solidarität untereinander. Das macht es dann zu einem heiligen Jahr oder zu einem Jubeljahr. Das knüpft an ein bisschen das auch an, was wir letzte Mal schon angesprochen haben, das mit der Vergebung. Und du hast das auch vorhin in der Anmoderation schon gesagt, mittelalterliche Dinge, also Ablass und so, auch alles das gehört zum Heiligen Jahr dazu. Wallfahren, Pilgern nach Rom. Ich weiß nicht, ob du für dieses Jahr schon Projekte hast.
Ich habe Ich habe noch keine Pilgerreise mir vorgenommen, das ist die Assisi-Reise. Das ist auf jeden Fall, das steht schon mal fest. Möglicherweise klinke ich mich ja im nochmal so zum Herbst Richtung Rom beim einen oder anderen Reiseangebot ein. Und du?
Ich habe auch vor, dieses Jahr einmal nach Rom zu fahren, genau. Mhm. Dieses Moment des Pilgern oder des Wallfahrtens zu heiligen Orten im heiligen Jahr ist nochmal ein Moment, wo man tatsächlich ja das auch ganz handgreiflich erfährt, was das bedeutet, sich auf den Weg der Vergebung zu machen. Wallfahren war ja im Mittelalter auch eine Bußübung. Also das war ja nicht nur das Pilgern für heute, wo man so seinen Urlaub irgendwie sportlich verbringt, sondern es hatte den Aspekt, ich möchte etwas in meinem Leben verändern. Ich möchte neu anfangen und bin dafür bereit, auch etwas zu tun. Mhm. Ich weiß nicht, ob du diesen Film The Mission kennst, mit Robert De Niro, der ist aus den 80er Jahren. Ja. Das fängt auch damit an, dass ein Großgrundbesitzer dort umkehrt und Buße tun will und sich ganz schwere Lasten aufträgt, also tatsächlich Metallgegenstände in einem Netz daher schleppt und dann über einen Wasserfall irgendwie, bis er dahin kommt, dass er diese lassen kann. Also der Priester will ihm das vorher immer schon sagt, du hast genug Buße getan, du musst jetzt nicht noch dir da mehr aufladen. Aber er sagt doch, ich habe solch schwere Schuld auf mich geladen und auch wenn ich die Vergebung habe, möchte ich noch diese Buße tun sozusagen, deutlich machen, dass ich etwas tue dafür, um diese Strafe irgendwie zu verbüßen. Es ist natürlich eine Vorstellung davon, dass eine Ordnung verletzt worden ist und ich muss dafür nochmal etwas tun, das wiederherzustellen. Heute machen wir das nicht mehr. Wir geben niemandem mehr so eine schwere Buße auf, dass er darunter quasi fast zusammenbricht. Aber Pilgern ist tatsächlich ja auch eine Erfahrung, wo du Schritt für Schritt merkst, glaube ich, dass das, was in deinem Leben bisher vielleicht nicht so gut war, auch eine Versöhnung bedarf. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast auf deinem Weg. Manchmal verändert sich ja was unterwegs. Ne?
Ich finde vor allen Dingen, du gehst schon gleich reduziert los. Mit schmalem Gepäck geht's los. Und ich habe vor allem eine Veränderung gespürt in den langen Strecken, die ich alleine gelaufen bin. Und tatsächlich auch in den Momenten, wo ich früh an Orten, meinem Tageszielort, die ich früh erreicht habe, wo ich dann 14 Uhr in einem verschlafenen italienischen Dörfchen sitze und denke, der Tag ist aber noch ganz schön lang. Und es gibt hier noch eine kleine Kirche zum Angucken und sozusagen eine Bar, wo ich mir noch ein Sandwich holen kann. Aber das ist es dann auch. Und sich dann mit sich selbst beschäftigen zu müssen. Es gibt ja gar keine andere Möglichkeit, gar keine andere Option. Das setzt die Dinge in Bewegung. Und wenn du dann noch in Bewegung bist und dann diese Phasen mit sich selbst zu haben, mit Gott in den Dialog zu treten, jeder Schritt ein Gebet sozusagen, mit den Füßen beten heißt es ja auch, das setzt auch in Bewegung, dass du über diese Strecke, die du gehst, nochmal eine ganz andere Tiefe in dem Dialog mit Gott bekommst. Jetzt auf dem Franziskusweg kam ja noch dazu, dass du dann ja auch an den Stationen, an den Städten seines Wirkens entlang läufst und dort Pause machst und dem auch nachspürst. Und dadurch entsteht eine starke Nähe.
Nun bist du den Weg ja erstmal für dich gegangen, sozusagen auch, um diesen geistlichen Weg auch in Bezug auf deinen Vater vielleicht nochmal, das erklärst du ja auch in deinem Buch sehr anschaulich zu machen. Es gibt Menschen, die gehen solche Wege für sich und es gibt Menschen, die gehen solche Wege auch für andere. Ja. Ich habe es auch schon mal gemacht, tatsächlich für jemand anderen, der nicht mehr gehen konnte, der krank war in dieser Zeit, wo ich gesagt habe, heute diesen Tag gehe ich einfach sozusagen mal für jemand anderen. Das hat mir jemand mal unterwegs gesagt und das fand ich irgendwie eine ganz schöne Idee, um deutlich zu machen, wir stehen ja in einer Gemeinschaft.
Ja.
Also das, was wir auch beim Pilgern erleben, auch wenn wir für uns selber gehen oder Momente der Einsamkeit erleben, auch dies steht in einer Gemeinschaft und wir tragen uns da auch gegenseitig.
Ja.
Das gibt eine große Kraft und ich glaube auch, dass es eine Wirkung hat. Also dass das nicht nur sozusagen ausgedachte Dinge sind, die da
Aber wie ist das? Ich habe tatsächlich auf dem Weg habe ich auch Menschen getroffen, die für andere gegangen sind. Mhm. Und als ich Lock Dark gemacht habe, habe ich auch jemanden getroffen, die für die Ukrainerinnen und Ukrainer gegangen ist. Mhm. Die also ihren Aufenthalt dort, das Pilgern dort, damit verbunden hat. Nicht für sich. Mhm. Da hat sie gesagt, da sind alle Gebete gesprochen. Mhm. Wie ist das, wenn man für jemand anderen läuft?
Ich glaube, dass das eine sehr tiefe Großzügigkeit braucht. Mhm. Ja? Also etwas zu tun, das mir unter Umständen etwas kostet, das vielleicht auch anstrengend und nicht immer nur schön ist, weil ich denke, dass das gut ist, nicht nur für mich. Es kann leicht dann kippen. Es gibt so eine Opferspiritualität. Da bin ich dann etwas vorsichtig, sozusagen, wenn Leute etwas aufopfern für. Und dann wird es manchmal ein bisschen übertrieben. Aber im Grunde ist das diese Vorstellung von der Solidarität, dass wir eben nicht allein in den Himmel kommen. Ich versuche das immer so durch. Also ich stelle mir nicht vor, dass ich am Ende meines Lebens da allein auf einer Wolke sitze und Halleluja singe, sondern wir kommen tatsächlich wahrscheinlich nur, so glaube ich, nur gemeinsam in den Himmel. Ja? Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass ich nicht nur für mein Seelenheil irgendwie sorge und jetzt von Wohlfühl, Relaxen, immer nur auf mich gucken, sowieso abgesehen, aber auch in geistlicher Hinsicht nicht nur für mich selber sorge, sondern schaue, dass es auch den anderen gut geht. Und insofern finde ich das sehr beeindruckend, wenn jemand sagt, zum Beispiel für die Ukraine, ja. Das sind Menschen, die unter sehr schwierigen Bedingungen leben, vielleicht auch nicht alles richtig machen, vielleicht auch Sünden auf sich laden im Krieg. Ja. Und zu sagen, die Vergebung, die kommt von Gott, das kann ich nicht machen. Aber die Folgen von dem allen, was in dieser Welt gerade geschieht, bereit sein mitzutragen, in dem Maß, wie ich das kann. Das ist, finde ich, diese Perspektive von Solidarität im Heil, um die es geht und um die es auch letztlich beim Jubeljahr geht. Also, dass wir als Gemeinschaft, als Volk Gottes unterwegs sind, das wird eben manchmal so ein bisschen belächelt, der Ablass aus dem Kirchenschatz. Ja, das ist dann manchmal auch so ein bisschen groß dargestellt, aber man kann das auch falsch verstehen mit dem Kirchenschatz. Also da geht es nicht um das Geld, was im Vatikan in den Truhen liegt, sondern es geht um die Verdienste von anderen, die etwas getan haben, nicht nur für ihr eigenes Seelenheil.
Okay, wie ist es denn, also jetzt mal nur rein praktisch, wie kann ich es denn sozusagen für mich im Alltag die Dinge auch bereinigen, von denen ich glaube, da brauche ich jetzt eine Vergebung? Ich warte auf den nächsten Beichttermin und damit ist es passiert?
Also Beichte ist eine ganz besondere und schöne Form, um auf den Weg der Vergebung zu gehen in Bezug auf Gott. Also die Dinge, die man untereinander klären kann, soll man auch versuchen, untereinander zu klären. Also meinen Mitbruder um Vergebung zu beten, weil ich da eben das Wort ausgerutscht ist und das einfach nicht in Ordnung war, was ich da gesagt habe, ja. Das kann ich am besten face to face und unter zwei Augen. Und dann ist aber alles, was wir tun, hat eben auch eine geistliche Dimension und ist dem entgegengesetzt unter Umständen, was Gott für uns will. Gott will, dass wir glücklich werden und wenn wir in unserem Leben Dinge tun, die nicht gut sind für uns und für andere, dann sollte man das auch in die Beichte bringen. Ja. Mhm. Und das ist der Ort, sich die Vergebung von Gott her zusagen zu lassen, aufgrund von Reue. Du hast gesagt, wenn ich fühle, dass ich gesündigt habe oder objektiv gesündigt habe. Das Entscheidende ist, dass ich das merke, ich das bereue. Das von außen zu messen, das braucht man an der Stelle nicht. Also es wird niemand beurteilen, sozusagen auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm war das jetzt, sondern entscheidend ist, was du selber merkst, dass du sagst, das war nicht das, was Gott will, das war nicht das, was ich eigentlich will und es tut mir leid. Ja. Und die ganz schweren Sünden sozusagen, das merkst du dann, dass dein Gewissen dich beißt und dass du nachts aufwachst und denkst, nee, das muss ich irgendwie mal in Ordnung bringen, das geht so nicht. Ja. Und dann ist es gut, zur Beichte zu gehen, tatsächlich. Ja. Aber auch andere Formen, sakramentale Formen gibt es ja. Also die Taufe ist natürlich die Vergebung der Sünden schlechthin sozusagen. Ja. Das kann man nur einmal im Leben haben. Insofern lässt sich das nicht wiederholen. Ja. Die Krankensalbung ist eine Form der Vergebung bei Menschen, die nicht mal mehr beichten können oder müssen, weil man sagt, in dieser Situation ist es gut, die Vergebung von Gott zugesagt zu bekommen, auch ohne, dass ich da jetzt mein ganzes Leben nochmal aufblättern muss. Und auch ein Besuch der Heiligen Messe in der Eucharistie hat immer eine Sündenvergebung, insofern ich merke, dass ich mich von meinem Leben abkehre und neu auf Gott ausrichte. Also die Richtung ist das Entscheidende. Ja? In welche Umkehre um heißt erstmal, ich nehme einen anderen Blick an, ich nehme eine andere Richtung ein. Und dann gibt es in der Beichte meistens eine Buße, also etwas, was dir der Priester aufgibt, zu sagen, also zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, du bist bei einer Firma beschäftigt und hast da Geld mitgehen lassen aus der Kasse, dann musst du das wieder gut machen in dem Sinne, dass du erstmal das Geld erstattest und unter Umständen auch den Schaden erstattest, der da entstanden ist oder irgendwie sowas. Das sind die sozusagen ganz praktischen Dinge. Bei kleineren Sünden, die man beichtet, bekommt man als Buße vielleicht auch ein Gebet auf oder eine Form des Almosens für andere oder sowas. Und dann wird die Vergebung der Schuld durch den Priester, durch den Bischof zugesagt. Und erstmal dieses Geschenk anzunehmen, das ist der erste wichtige Schritt. Und dann zu merken, okay, es ist, auch wenn die Schuld vergeben ist, ist nicht alles wie vorher. Mein Beispiel jetzt zum Alkoholiker, ja?
Ja.
Der sagt, ich möchte vom Alkohol wegkommen, ich mache eine Therapie oder ich mache einen Entzug und hat den Alkohol aufgehört. Ja. Wie das geschieht, ganz besonders und so, ja, toll, wenn der das hinkriegt. Der wird Zeit seines Lebens keinen Alkohol mehr trinken können.
Mhm.
Auch wenn er von der Sucht weg ist, Gott sei Dank, ist das, was passiert ist, nicht einfach weg. Ja, es ist vergeben, aber es ist nicht vergessen.
Mhm.
Und viele Dinge in unserem Leben, die wir getan haben, auch wenn wir sie bereuen und hoffen darauf und glauben darauf, dass Gott es auch vergibt und uns einen neuen Anfang ermöglicht, haben Folgen. Und mit diesen Folgen umzugehen, darum geht es. Und da kann ich zum Beispiel dann pilgern gehen. Oder dann kann ich zum Beispiel diesen Ablass da bekommen, durch die Tür gehen und zu sagen, okay, ich muss das nicht allein tragen, diese Folgen, sondern ich bekomme da auch bei diesen Folgen Strafen gegenüber Gott, etwas geschenkt. Man muss gut aufs Gottesbild gucken an der Stelle. Also es ist kein strafender Gott, aber es gibt Dinge, die eben sich nicht mehr so leicht auflösen lassen.
Mhm. Ja. Das heißt also, um das Beispiel des Alkoholikers nochmal auf ein anderes Beispiel zu nehmen, ich werfe dir die Fensterscheibe ein und ersetze dir den Schaden, dann ist das Thema ja durch.
Mhm.
Aber du wirst sozusagen immer von mir denken oder in unserem Verhältnis wirst du immer denken, aber komisch, so richtig kalkulierbar ist der Typ ja nicht. Was ist denn nur mit dem los? Das hat sich nachhaltig verändert, dieses Bild, was du meinetwegen von mir dann hast. Und um das endgültig loszuwerden, dass ich das auch von der Seele dann kriege, kann ich mir den Ablass sozusagen holen und dann ist das Thema, um es dann auch endgültig akta zu legen.
Geht? Genau, also ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, erstmal beichten gehen auch, ja. Diese sakramentale Dimension, nein, das ist ja gar nicht so, diese sakramentale Dimension mitnehmen, um zu sagen, okay, das steht in einem größeren Zusammenhang auch vor Gott. Das ist nicht nur die Scheibe, die ich ersetze mit meinem Nachbarn, sondern da geht es um unsere Nachbarschaft, da geht es um unsere Beziehungen miteinander und auch zu Gott. Und mit dieser Vergebung von Gott zu sagen, okay, ich bin bereit, auch nochmal einen Schritt weiter zu gehen, ja. So in diesem Sinne. Und nicht nur den Nachbarn jetzt fortan zu grüßen, sondern vielleicht auch mal was irgendwie Gemeinschaftliches zu machen, dass diese Beziehung vielleicht wieder ins neue Chancen hat.
Und hat es immer diese zwei Ebenen? Hat es immer die Ebene, ich habe was Falsches gesagt gerade, dafür habe ich mich bei der Person entschuldigt, aber ich nehme es selber nochmal mit zu Gott und sage, oh, was war das? Das war wirklich doof und es tut mir so leid, dass ich das gemacht habe. Oder ist das eigentlich schon mit dem, dass ich das mit der Person geklärt habe vom Tisch?
Genau, das, also so würde ich es auch sehen.
Das
also,
ist der Tipp.
Weil es betrifft ja auch nicht nur Dinge mit anderen, es betrifft ja auch Sachen mit dir selber. Wie oft, dass du Ärger, Neid in dich hineinfrisst, ja, was dir selber schadet. Dann kannst du dir selber vergeben und sagen oder sagen, ach Christian, das war jetzt nicht gut. Aber wie kommst du da raus aus solchen Spiralen von negativen Gedanken oder auch gegenüber Gott, das ist natürlich das Schwierigste oder das, ja, auch da, wenn ich Gott verleugne, wenn ich die Beziehung mit ihm abbreche und sage, ich will das nicht mehr, dann ist es schwieriger, da wieder in eine Beziehung zu kommen. Klar, aber auch das sind ja Dinge, die ich nicht mit mir selber ausmachen kann.
Ja. Okay, ja, also all das findet sich im Pilgern und auch bei den Begegnungen mit anderen Pilgerinnen und Pilgern findet sich das ja tatsächlich immer wieder und die Menschen in Krankheit gehen, pilgern, sie gehen für andere nach schrecklichen Momenten im Leben laufen sie los, um etwas loszulassen.
Und dann entstehen solche heiligen Momente, glaube ich. Ja. Also eben dadurch, dass man etwas loslässt und merkt, ui, da gibt es eine andere Perspektive noch drauf. Und das braucht einerseits den Schutz und das Bemühen und die eigene Anstrengung und andererseits ist es eben etwas, was man sich nicht erkaufen kann. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt da was bezahle. Ja? Mhm. Auf der anderen Seite kann ich aber auch anderen Menschen Geld schenken und sagen, das ist für mich eine Form der Wiedergutmachung. Ja, aber dann bezahle ich das nicht. Also es ist ein großes und etwas schwieriges Thema, da einen Einstieg zu finden in diese Haltung. Was mir wichtig ist, um darauf nochmal zurückzukommen, ist diese Form oder Perspektive, dass es etwas Besonderes gibt, dass es dieses Heilige gibt, was eben nicht mit allem anderen im Profanen genau das Gleiche ist, obwohl es Auswirkungen hat auf den Alltag. Mhm. Ja. Und solche heiligen Momente immer wieder auch zu suchen, zu ermöglichen und zu schützen. Ich glaube, das ist eine Chance für dieses heilige Jahr, darauf zu schauen.
Ist gut.
Okay, tschüss.